Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Mein Name ist Eric Raden. Heute ist Mittwoch, der 22. April. Es ist 10 Uhr morgens. Auch heute spreche ich wieder mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Wir sind mit Herrn Fratscher per App verbunden. Diese Technik funktioniert meistens sehr gut. Es gibt allerdings auch Tage wie heute, da ist da etwas der Wurm drin. Insofern bitte ich die Audioqualität diesmal zu entschuldigen. Wir haben unser Bestes getan, es so weit aufzupolieren wie geht, aber gelegentlich werden Sie vielleicht ein kleines Klicken in der Leitung hören oder einen kurzen Wegfall des Audiosignals. Das ist einfach den Zeiten geschuldet. Bitte ich zu entschuldigen. Jetzt weiter zur Sendung. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Herr Graden.
Wir haben uns für heute wieder zwei aktuell wichtige Themen vorgenommen. Einmal eine Studie aus Ihrem Haus über die besonderen Herausforderungen, die junge Eltern und vor allem Mütter aktuell stemmen müssen und ob es ein spezielles Corona-Elterngeld geben muss. Und dann wollen wir über die beschlossenen und vielerorts ja schon umgesetzten Lockerungen gerade für den Einzelhandel sprechen, konkret, was diese ersten Lockerungen bringen werden. Ich selbst kann jetzt gerade nur hier im Studio stehen, weil meine Partnerin zu Hause sich um unseren fast zweijährigen Sohn kümmert. Wenn wir hier fertig sind und der Podcast dann verarztet ist, radel ich so schnell ich kann wieder nach Hause, damit meine Frau dann Homeoffice machen kann, während ich aufs Kind aufpasse. Wie regeln Sie das eigentlich bei sich im Institut?
Wir als Arbeitgeber können sehr wenig tun. Wir durften bisher den Kolleginnen und Kollegen Sonderurlaub geben, wenn sie junge Eltern sind und wenn sie nachweisen können, dass sie keine Betreuungsmöglichkeiten haben, konnten die Sonderurlaub beantragen. Wir sind ein e.V., also gemeinnützig, das heißt, wir unterliegen auch den öffentlichen Richtlinien. Diesen Sonderurlaub können wir jetzt seit dem 8. April nicht mehr vergeben. Das heißt, auch das können wir nicht mehr machen. Und viele der Kolleginnen und Kollegen klagen und sagen, wir haben kleine Kinder zu Hause. Vater und Mutter sind berufstätig, abgesehen davon, dass es natürlich auch Alleinerziehende gibt, meist Frauen. Und wie sollen wir das hinbekommen? Kinderbetreuung? Vielleicht noch Homeschooling, wenn die Kinder schon in der Schule sind. Wir sollen nebenbei die Hausarbeiten, das muss ja auch irgendwie gemacht werden. Und dann sollen wir noch vom Homeoffice arbeiten und zwar in meisten Fällen dann doch beide Eltern. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Und wir als Arbeitgeber können da herzlich wenig tun, außer ja sehr viel Kulanz zeigen, sehr viel Flexibilität zeigen, sagen, arbeitet wann immer ihr könnt. Wenn wir die rechtlichen Möglichkeiten haben, geben wir euch so viel Zeit wie möglich. Aber im Endeffekt ist es so, dass viele massiv unter Druck sind. Jetzt kommt natürlich der absolute Schock, als Berlin und klar andere Bundesländer auch sagen, Kitas bleiben erstmal bis August geschlossen, wo viele Eltern die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, 4 Monate nochmal von dem, was wir jetzt schon 4, 6 Wochen hinter uns haben. Wie soll denn das gelingen? Und vielleicht auch mal ein letzter Punkt dazu. Wir sehen und wir haben dazu auch Studien gemacht am DEW Berlin, die zeigen, ein großer Teil dieser Mehrarbeit, wenn Kinder nicht in der Kita sind, fällt auf die Mütter. Die also ein Großteil der zusätzlichen Arbeit, was Kinderbetreuung, aber auch Hausarbeit betrifft, das sind meistens die Mütter. Und das heißt ganz konkret in vielen Fällen für die Mütter weniger Schlaf, überhaupt gar keine Freizeit mehr und natürlich Druck von allen Seiten. Das ist unglaublich schwierig für viele.
Die Erkenntnis ist natürlich ja bedrückend, wenn schon nicht überraschend. Inwieweit kann man da diesen, gerade auch den betroffenen Müttern, inwieweit kann man denen unter die Arme greifen?
Wie gesagt, unter den jetzigen Regeln ist es sehr wenig. Einmal sicherlich ein Appell, also Sie haben beschrieben, dass Sie gleich sich aufs Fahrrad setzen werden, wieder nach Hause radeln, dass sich das halt einigermaßen paritätisch aufteilt, dass Väter und Mütter, beide Elternteile sich drum kümmern. Ich glaube, das ist sicherlich etwas, was jeder, so gut es geht, innerhalb der Familie und einer Partnerschaft regeln kann. Aber wir haben vom DEW Berlin vorgeschlagen, dass es eine Corona-Elternzeit und eine Corona-Elterngeld geben sollte. Dass beispielsweise Eltern gesagt wird, hier, ihr könnt eure Arbeitszeit reduzieren, sagen wir mal auf die Hälfte oder auf 70%, wenn beide Partner das machen. Und ihr kriegt dafür finanziell eine Kompensation vom Staat dafür, dass ihr diese Arbeitszeit reduziert. Ihr könnt das, ihr dürft das, damit ihr alles unter einen Hut bekommt. Das könnte man so ähnlich wie bei der Elternzeit auch daran koppeln oder zumindest Teil daran koppeln, dass beide Partner sich daran beteiligen. Auch das nochmal eine Möglichkeit, alle Ressourcen zu mobilisieren. Also das wäre ein konkreter Vorschlag, der relativ schnell umgesetzt werden könnte.
Wie würde sich das jetzt konkret auf diese Corona-Krise, das ist ja nun eine andere Situation, als man sie normalerweise hat als Jungeltern, inwieweit würde es da greifen?
Ja, man könnte jetzt, nehmen Sie ein Paar, die beide 39 Stunden arbeiten. Wenn man denen jetzt sagt, ihr dürft jeder beide entweder 2 Monate frei nehmen oder ihr dürft beide die Arbeitszeit, sagen wir mal, auf 60% reduzieren, bekommt dafür für diese reduzierte Arbeitszeit aber eine finanzielle Kompensation, also dass ihr jetzt nicht beim Einkommen so starken Einschnitt habt. Aber das passiert dann, wenn beide Elternteile sich diese Elternzeit oder diese reduzierte Arbeitszeit nehmen, dann könnte man beiden 40% ihrer Arbeitszeit freischaufeln. Die beiden könnten sich arrangieren und könnten dann halt alles besser unter einen Hut bekommen. Also Kinderbetreuung, Homeschooling, Hausarbeit. Das trifft ja auch jetzt viele nochmal stärker, weil häufig ist es ja so, dass die Großeltern helfen oder dass man sonst irgendeine Hilfe hat. Das ist ja jetzt bei diesen Zeiten, wo man soziale Kontakte meiden soll, für viele gar nicht möglich. Also es geht um eine zeitliche Entlastung der Eltern am Arbeitsplatz bei einer gleichzeitigen finanziellen Kompensation. Ich glaube, die beiden Dinge müssen mitgedacht werden. Denn zu sagen, ihr könnt die Arbeitszeit reduzieren, müsst dann mit 70% des Einkommens auskommen, müsst aber weiterhin Miete und Wohnkosten und alles andere auch zahlen, das können dann viele nicht stemmen. Also ich glaube, wir haben das Instrument, die Elternzeit, Elterngeld, das könnte man jetzt sehr unbürokratisch schnell auf diese Corona-Zeit anwenden. Also eine temporäre Maßnahme, solange diese Schließungen von Schulen und von Kitas da sind, das ermöglichen. Und dann, glaube ich, würde man sehr vielen zeitlich ermöglichen, eine bessere Balance hinzubekommen, vor allem, dass die Kinder nicht zu kurz kommen.
Sie sind ja nun eng auch mit der Politik verbunden, gerade wenn es um diese Fragen geht, wie jetzt auf diese Krise reagiert werden soll. Wie beurteilen Sie denn die Aussichten darauf, dass es so etwas geben könnte, dass also so etwas wie ein Corona-Elterngeld, eine Corona-Elternzeit kommen könnte?
Ich muss sagen, als unabhängiger Wissenschaftler sollte man die Politik ja nicht zu sehr loben, aber ich bin schon beeindruckt, wie schnell und flexibel die Politik reagiert hat und auch immer mit neuen Maßnahmen kommt, mitdenkt, ja, Entscheidungen, ob jetzt Geld ausgegeben wird, die in der Vergangenheit 2-3 Jahre gedauert haben, die werden jetzt in 2-3 Wochen gefällt. Und ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass da was kommen wird, weil ich denke, alle haben verstanden, das ist kein kleines Problem, sondern ein großes Problem. Nochmal zu den Zahlen, wir haben 4,2 Millionen Familien in Deutschland mit kleinen Kindern, also Kindern unter 12. 4,2 Millionen Familien, das ist also eine riesige Zahl von Menschen und Familien, die hier betroffen ist. Und somit hoffe ich schon, dass da auch in den nächsten Wochen eine Lösung kommt, wie man den Familien helfen kann.
Sie beraten die Bundesregierung in ökonomischen Fragen ganz allgemein, natürlich jetzt besonders vor dem Hintergrund dieser Corona-Geschichte. Das klingt aber ja erstmal ziemlich abstrakt. Wie muss man sich das vorstellen? Also mit wem genau reden Sie da? Telefonieren Sie einmal am Tag mit Herrn Scholz und Herrn Altmaier? Gibt es eine wöchentliche Telefonkonferenz mit der Kanzlerin? Wie läuft sowas?
Naja, viele dieser Gespräche sind vertraulich. Das würde man jetzt nicht an die große Glocke hängen, weil man einfach informell miteinander redet. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von formalen und formellen Gremien. Und so hat das Finanzministerium und das Bundeswirtschaftsministerium, die haben Diskussionsrunden, die wöchentlich stattfinden. Das findet dann über eine Videokonferenz oder Telefonkonferenz mit Ökonomen statt, einer kleinen Gruppe. Das sind 10, 15, die da drin sind. Bundeswirtschaftsministerium, ich bin im Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums, wo auch regelmäßig Conference Calls stattfinden, also wo man sich austauscht und sagt, das haben wir gerade gemacht. Was denkt ihr, wie könnte man da und hier eine Lösung finden oder was hört ihr? Und manchmal sind es bilaterale Gespräche, dass man mit Einzelnen spricht, dass man dann einen Anruf erhält. Wie gesagt, es ist dann auch vertraulich, mit wem man dann spricht, weil die Politik natürlich das auch nicht immer alles in die große Glocke hängen will. Aber ich bin wirklich positiv überrascht, wie viel Austausch da ist, wie viel Offenheit der Politik da ist. Auch übrigens vom Land Berlin, auch dort, um zu überlegen, was ist das Beste, wie kann die Politik den Menschen und auch der Wirtschaft möglichst schnell helfen. Und letztlich ist es eher so eine Iteration, wo man sagt, okay, diese Woche Donnerstag ist ein europäischer Gipfel, wo die Staats- und Regierungschefs sich treffen. Was sind die Themen, die da anstehen? Was gibt es da für Optionen? Was könnten auch andere Länder in Argumente reinbringen? Wie ist das aus ökonomischer Sicht zu bewerten? Also viel wird einfach von diesen Terminen getrieben, wo man weiß, da findet ein Treffen statt, da muss dann eine Entscheidung her. Und es ist ja praktisch jede Woche irgendeine wichtige Entscheidung, die ansteht, fast jeden Tag natürlich auf lokaler Ebene. Und also das ist so ein reger Austausch, wo die Themen sich dann ständig weiterentwickeln, ständig Entscheidungen getroffen werden müssen. Und wir als Wissenschaftler, so gut wir können, mit unseren Analysen, unseren Daten versuchen, das zu informieren.
Nun, heute steht ja unter anderem auch ein Termin an. Im Koalitionsausschuss wird über diese ersten Lockerungsmaßnahmen, die ja nun bundesweit implementiert werden, in etwas abgewandelter Form, aber so großmodo ist das ja ungefähr das Gleiche. Darüber wird heute diskutiert. Also im Einzelhandel darf unter Einhaltung bestimmter Abstands- und Hygienevorschriften geöffnet werden. Gastronomie, Kneipen, Clubs, für die ändert sich nichts. Wie beurteilen Sie diese jetzt ja gerade in der Umsetzung befindlichen Lockerungsmaßnahmen?
Ich halte die Maßnahmen für klug, weil sie vorsichtig sind und weil sie der Politik viel Flexibilität ermöglichen. Der Druck auf die Politik im Augenblick ist unglaublich groß. Weil natürlich jeder, der ein Geschäft, der ein Restaurant hat, der irgendwie im Einzelhandel tätig ist und eingeschränkt ist, wir haben eben über Familien gesprochen, wo die Kitas geschlossen sind, alle sehnen sich danach, dass es endlich wieder eine Normalität gibt. Und die Medien versuchen ja auch dann die Probleme klein zu spielen, zu sagen, ach guck mal, die Ansteckungsrate ist doch jetzt wirklich nicht mehr so schlimm, jetzt kann doch die Politik endlich mal was machen und guck mal, die anderen Länder gehen schon voran und wieso wir nicht. Also der Druck auf die Politik ist enorm, aber wenn Sie sich in die Position eines Politikers versetzen, einer Politikerin, die eine Entscheidung treffen muss und Sie haben die Wahl oder Sie haben die Situation, dass Sie einfach nicht wissen, was in den kommenden Monaten in Bezug auf das Virus passieren wird. Wird die Ansteckungsquote wieder hochgehen? Werden wieder mehr Menschen infiziert? Könnte eine zweite Welle losgetreten werden? Also hier wird ja immer dieses R0 oder diese Infektionsquotient, also wie ansteckend ist es, wie viele andere Menschen steckt jeder, der es hat, auch an? Ist es kleiner als eins oder größer als eins? Also kommt eine Welle oder nicht? Und die ehrliche Antwort ist, niemand hat die Antwort darauf. Und in einer solchen Lage für Entscheidungsträger in der Politik ruhig zu bleiben, zu sagen, der Druck ist enorm. Aber wenn wir jetzt einen Fehler machen und zu schnell und zu früh lockern und es kommt eine zweite Welle und in 6 Wochen, im Mitte Juni, stehen wir wieder da und sagen, jetzt müssen wir wieder alles zumachen. Die Leute müssen wieder zu Hause bleiben. Wir müssen wieder die Wirtschaft runterfahren. Das wäre der Super-GAU. Weil wenn Sie sich ein Unternehmen nehmen, auch ein Geschäft, das jetzt vielleicht langsam wieder öffnen kann, das können Sie einmal 4, 6, 8 Wochen machen mit riesigen Verlusten und großen Problemen. Aber wenn das zum zweiten Mal kommt, dann haben wir viele Unternehmen, die pleite sind, die das nicht nochmal überleben können wirtschaftlich. Und dann helfen auch Kredite nicht und Kredite zu Nullzinsen nichts, dann sind sie pleite, dann haben sie keinerlei Einnahmen mehr, riesige Kosten. Und in einer solchen Lage für die Politik einen klugen und einen kühlen Kopf zu behalten, zu sagen, wir geben jetzt dem Druck der Menschen nicht nach, sondern wir treffen die richtige Entscheidung. Und die richtige Entscheidung ist lieber ein wenig zu vorsichtig und zu langsam als ein Stück zu schnell. Und damit das Risiko einzugehen, dass eine zweite Welle kommt und wir dann nochmal eine viel größere Katastrophe haben. Und da muss ich gestehen, so aus der Distanz als Wissenschaftler kann man natürlich sehr leicht sagen, ja, die müssen mal öffnen und mal ein bisschen flotter. Und das ist, geht doch nicht, dass sie das so machen. Aber ich muss gestehen, weil ich auch mit vielen spreche, wie schwer die sich die Entscheidung machen, wie genau die abgewogen sind. Und ich habe einen enormen Respekt vor denen in der Politik diese Entscheidung treffen müssen und dem Gewicht, das damit kommt.
Was wäre für Sie konkret, für Sie persönlich, was müsste das Endresultat sein, damit Sie in Rückschau auf diese ersten Lockerungen sagen, ja, nee, das ist gut gelaufen?
Ein wichtiges Kriterium, dass die Lockerungsmaßnahmen erfolgreich sind, ist, dass es keine zweite Welle gibt, dass es keine neue Welle von Opfern gibt, Menschen, die ihr Leben verlieren. Zweitens, dass möglichst viele Menschen in unserer Gesellschaft wieder zu einem einigermaßen normalen Leben zurückkehren können. Dazu gehört für mich auch Lockerung und Möglichkeit, dass Kitas und Schulen wieder öffnen. Und drittens, dass Unternehmen wieder beginnen können zu funktionieren, ohne dass die Arbeitslosigkeit stark steigt. Das wären jetzt für mich drei Elemente in einer Definition, die natürlich sehr unterschiedlich sind, aber die man alle unter einen Hut bekommen muss, damit eine Lockerung erfolgreich ist.
Nicht alle Ökonomen haben die gleiche Perspektive. Ich meine, das ist ja nur ein Klischee, dass man bei 10 Ökonomen 12 Meinungen hat. Man liest jetzt heute Morgen, dass es auch unter den ökonomischen Beratern der Bundesregierung, zu denen Sie ja gehören, einiges an Meinungsverschiedenheiten darüber geht, wie es nach diesen Lockerungen, also sollte es dann irgendwann wieder darum gehen, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, wie sollte es da Ihrer Ansicht nach weitergehen?
Ich befürchte, wir unterschätzen die Phase nach diesem Shutdown. Viele denken, oh, jetzt öffnet alles, dann ist alles wieder wie vorher. Und ich befürchte, das ist ein Irrglaube. Es ist ein Irrglaube aus verschiedenen Gründen. Einmal werden wir Insolvenzen von Unternehmen haben. Es wird nicht alle Unternehmen, Restaurants, alle Geschäfte, alle Mittelständler nach dieser Krise noch geben, weil diese Krise einfach so ist, dass es einige wirtschaftlich nicht überleben werden. Wir Menschen, wir Bürgerinnen und Bürger, jeder kann sich das für sich selbst überlegen. Werden wir unser Verhalten nach der Krise verändern? Werden wir immer noch so viel reisen? Werden wir immer noch so viel weggehen? Werden wir immer noch dieselben Kontakte und dieselben Verhaltensmuster haben? Oder werden wir uns nicht doch mehr zurückhalten, uns anders verhalten? Und viele werden sich anders verhalten. Und das heißt auch, beispielsweise jetzt mal für die Gastronomie und für Hotels. Ich befürchte, wir werden in einem halben Jahr oder einem Jahr nicht wieder da sein, wo wir vor einem Jahr waren, dass die Menschen viel gereist sind, viel weggegangen sind, sich gerne in volle Lokale gesetzt haben und in Großveranstaltungen und viel unterwegs waren, sondern die Menschen werden ihr Verhalten verändern. Was heißt, dass einfach einige in der Gastronomie, einige Hotels das nicht überleben werden, weil es einfach nicht mehr so viel Bedarf gibt. Und das ist für viele richtig hart. Aber es ist eine Realität, auf die man sich einstellen muss. Es bietet auch wieder neue Chancen. Ich glaube, man muss nicht immer alles nur negativ sehen. Es gibt auch eine Chance, etwas Neues zu gestalten. Ich glaube, es entsteht jetzt auch ein neues Bewusstsein auch für Nachhaltigkeit, für Klimaschutz, wo viele darüber nachdenken und sagen, ja, ein Menschenleben, davon gibt es nur, ja, wenn ein Mensch das nicht überlebt. Genau das Gleiche gilt mit unserem Planeten. Wenn wir halt nicht vorsichtig genug mit dem Klima sind, dann richten wir einen Schaden an, den sie nicht wieder zurückholen können. Viele Menschen überlegen sich, wer sind die Leistungsträger in unserer Gesellschaft, wie wollen wir zusammenleben. Also es bedeutet für einige Chancen, für einige auch wirtschaftliche Branchen Chancen, aber für andere bedeutet es, dass es schwieriger werden wird, in der Zukunft bestehen zu können.
Es gibt zudem auch noch, da war ich letzte Woche drüber gestolpert, das fand ich ganz interessant, Zahlen aus China, wo es um den März ging, wo ja nun schon seit geraumer Zeit wieder gelockert wird und die Leute wieder zunehmend raus dürfen und sich einfach zeigte, dass die Aktivitäten im Einzelhandel doch immer noch deutlich niedriger waren. Also dass die Leute wesentlich weniger eingekauft haben als vor diesen ganzen Lockdowns. Ist das vielleicht auch noch etwas, was man für Deutschland befürchten muss, erwarten kann?
Ja, absolut. Und das ist nochmal eine dritte Dimension, dass die Verunsicherung, das fehlende Vertrauen, wenn wir jetzt aus dieser Krise rauskommen, ja, wird es natürlich bei vielen Unternehmen dann auch kritisch sein, auch in den nächsten Jahren. Und viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden sagen, werde ich meinen Job noch haben im Jahr? Was ist mit meiner Einkommensentwicklung? Die Löhne werden jetzt sicherlich nicht so steigen, wie wir das in den letzten Jahren gesehen haben. Wir werden sicherlich ein bisschen eine höhere Arbeitslosigkeit sehen. Diese Unsicherheit, das sehen wir jetzt auch in China, wir werden es wahrscheinlich auch in Deutschland sehen, führt dazu, dass Menschen sich erstmal zurückhalten werden. Werden Sie jetzt sofort, wenn die Autohäuser wieder offen sind, zum Autohaus gehen und das neue Auto kaufen, das Sie vielleicht vor einem Jahr geplant hatten? Oder werden Sie nicht doch eher sagen, ich halte mich zurück? Und in einer solchen Lage, und da kommen wir jetzt auf die politische Antwort, auf wo es auch bei uns Ökonomen, bei uns Wissenschaftlern sehr unterschiedliche Positionen gibt, wie kann die Politik damit umgehen? Und die Krisenmaßnahmen, die Politik jetzt eingeleitet hat bei der Wirtschaft, waren fast ausschließlich auf jetzt die nächsten 2-3 Monate fokussiert. Also den Solo-Selbstständigen Geld in die Hand geben, zu sagen, hier habt ihr Geld, Kreditgarantien geben, dass Banken weiter Kredite an mittelständische Unternehmen vergeben. Kurzarbeitergeld, damit die Arbeitslosigkeit jetzt nicht steigt. Aber die unbeantwortete Frage ist, wie geht es denn danach weiter, wenn jetzt die Wirtschaft wieder hochfährt und die Menschen eben doch nicht so konsumieren und die Unternehmen eben doch nicht so investieren, weil sie Angst haben, weil vielleicht auch Menschen permanent ihr Verhalten verändern. Und mein Institut und ich bin fest davon überzeugt, dass wir da ein großes Konjunkturprogramm brauchen. Und Konjunkturprogramm heißt, dass der Staat in gewisser Weise diese fehlende Nachfrage der Konsumenten und der Unternehmen kompensieren muss. Dass der Staat in die Bresche springt und sagt, okay, die Menschen sind verunsichert, hier findet eine starke Zurückhaltung statt, das ist schlecht für die Wirtschaft, die Arbeitslosigkeit steigt dadurch, die Unternehmen investieren weniger. Wir als Staat kompensieren das, indem wir beispielsweise mehr investieren. Und wir wissen schon seit geraumer Zeit, dass wir in vielen Bereichen in Deutschland riesige Probleme haben. Wir haben bei der öffentlichen Infrastruktur schlechter werdende Verkehrsinfrastruktur. Bei den Schulen kennen das viele Eltern, die sagen, die Schulen sind völlig im Verfall, müssten mal renoviert werden. Wir brauchen modernere Schulen, auch was Digitalisierung betrifft. Wir brauchen viel mehr Investitionen in digitale Infrastruktur, digitale Netze, in Energienetze für erneuerbare Energien. Also es gibt so viele Investitionsbereiche, dass das eigentlich der kluge Moment wäre für den Staat, auf der einen Seite richtig öffentliche Investitionen zu stützen, aber auch Konsumenten zu entlasten. Ich habe eben über Kurzarbeitergeld gesprochen. Die Löhne werden nicht so stark steigen. Und da ist auch eine Situation, wo der Staat eigentlich sagen müsste, wir reduzieren die Steuern, wir reduzieren die Abgaben, vor allem für Menschen mit geringeren und mittleren Einkommen, damit die finanziell entlastet werden, damit die wieder mehr ihres Einkommens dann auch konsumieren und ausgeben können, weil sie mehr Geld effektiv in der Tasche haben. Und das sollten alles Maßnahmen eines Konjunkturprogramms sein, um die Wirtschaft wiederzubeleben. Denn nochmals, das ist kein Selbstläufer. Das ist jetzt, ich glaube, halt das für naiv zu glauben, jetzt wird die Wirtschaft ja hoch und im halben Jahr ist alles wie vorher, die Wirtschaft brummt, alles toll. So wird es nicht sein. Und wir reden hier über 2, 3, 4 Jahre, also ein langer Prozess, um das, was jetzt an Schaden wirtschaftlich entstanden ist, wieder aufzuholen.
Versuchen wir das doch noch vielleicht ein bisschen zu konkretisieren. Um was für eine Summe würde es da gehen? Also Sie sagen Zeitraum 3 bis 4 Jahre, was ja schon ein erheblicher Zeitraum wäre. Wie viel müsste der Staat da einbringen, um Ihrer Meinung nach diese Effekte dieser Krise wenigstens ein Stück weit abzufedern, wenn schon nicht komplett wettzumachen?
Ich denke, wir werden ein sehr großes Konjunkturprogramm benötigen. Ich fange mit 2 Elementen an. Vor der Krise gab es einen erstaunlich breiten Konsens unter Wirtschaftswissenschaftlern aller möglichen Ideen und Ausrichtungen, die gesagt haben, wir brauchen eigentlich irgendwo 30 bis 40 Milliarden Euro pro Jahr über einen 10-Jahres-Zeitraum mehr für öffentliche Investitionen. Das ist ungefähr 1% einer jährlichen Wirtschaftsleistung. Was der Staat mehr in das, was ich eben erwähnt habe, Verkehrsinfrastruktur, bessere Straßen, bessere Schulen, bessere digitale Netze, auch im Bereich Klimaschutz investieren müssten. Das ist ein Element. Und da hat sich nichts dran verändert. Wegen der Krise ist ja die digitale Infrastruktur, da sind die Schulen ja nicht besser geworden, sondern eher schlechter geworden. Das Zweite, das dazu kommt, wirklich Konsumenten zu entlasten. Und da, wenn ich das jetzt mal die globale Finanzkrise vor 10, 12 Jahren als Vergleich nehme, würde ich sagen, da brauchen wir ein ähnliches Konjunkturprogramm, wo auch jedes Jahr vielleicht 30, 40 Milliarden Euro den Konsumenten gegeben wird, um mehr konsumieren, mehr ausgeben zu können, auch Unternehmen investieren zu können. Also wir reden hier wahrscheinlich irgendwo um 2%, 3%. Das ist eine sehr grobe Größenordnung. Also ich will dich jetzt da keine konkrete Zahl nennen, aber das ist so eine Größenordnung, was an Konjunkturprogrammen pro Jahr über die nächsten 2, 3 Jahre eigentlich notwendig wäre, um die deutsche Wirtschaft wieder zukunftsfähig zu machen.
Herr Fratscher, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und noch zum Abschluss, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie selbst von den ökonomischen Auswirkungen der Corona-Krise betroffen sind oder Fragen an uns haben, melden Sie sich gerne mit einer E-Mail an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.